Von Herz zu Herz, die Kraft hinter der Botschaft von H.P. Blavatsky, von Alan Donant. Anmerkung des Herausgebers. Vor einigen Jahren kauften Judy Wicks und ihr Mann ein altes Haus in der Sansom Street in Philadelphia. In der oberen Etage richteten sie ihre Wohnung ein und unten ein gut gehendes Restaurant, das als White Dog Café bekannt ist. Kurz nachdem sie den Besitz erworben hatten, kam eine Fremde vorbei und fragte, ob ihnen die Geschichte des Gebäudes bekannt sei. Das war nicht der Fall, und die Frau erzählte ihnen eine kurze Geschichte über die berühmte Bewohnerin H.P. Blavatsky. Die Besitzer waren von der humanitären Art von H.P.B., so wie die Fremde sie beschrieben hatte, ergriffen und begannen, mehr über sie zu lesen, darunter auch von dem Vorfall, der hier erwähnt wird, und wollten mehr über sie erfahren. Dadurch erhielt das Restaurant seinen Namen. Seitdem wird am 8. Mai, dem Todestag von H.P.B., in dem Restaurant eine spezielle Feier ihr zu Ehren abgehalten. Die folgenden Anmerkungen sind einem Vortrag, der beim Frühstück am 8. Mai 1990 dort gehalten wurde, entnommen. Der Herausgeber. Im Juni des Jahres 1875 lag H.P. Blavatsky todkrank in diesem Gebäude im oberen Stockwerk im Schlafzimmer. Sie hatte ein brandiges Knie, das zum doppelten Umfang angeschwollen war. Die Ärzte sagten, die einzige Möglichkeit, ihr Leben zu retten, sei, das Bein abzunehmen. Dies aber wollte H.P.B. nicht erlauben. Am Abend kam ein Fremder afrikanischer Abstammung, der von ihrem Lehrer gesandt war. Er legte zwei Umschläge und ein weißes Hündchen auf ihr Bein. Später schrieb H.P.B. in einem Brief an einen Freund: Der Brand verlief bereits rund um das Knie, aber zwei Tage mit Kaltwasserumschlägen und einem weißen Hündchen, einem Hund, der nachts über das Bein gelegt wurde, heilte alles in kürzester Zeit. Da meine Nerven und Muskeln noch schwach sind, kann ich nicht gehen, aber alle Gefahr ist vorüber. Ich hatte zwei oder drei andere Krankheiten, die sich sehr anmaßend mit lateinischen Namen schmückten, aber ich habe das alles überwunden. Das war nicht ihre erste Begegnung mit dem Tode und einer wunderbaren Heilung, und es sollte auch nicht die letzte sein. Für die Welt war sie eine Abenteurerin. Sie bereiste Indien, Tibet, Griechenland, Nord-, Mittel- und Südamerika, Japan, Europa, Java, Ägypten, Syrien und Zypern und natürlich ihre Heimat Russland. Während der 1860er Jahre wurde sie eine glühende Verehrerin von Garibaldis Bestrebung, Italien zu befreien. Dabei wurde sie in einem Kampf schwer verwundet. Ein andermal, als sie Griechenland an Bord eines Schiffes verließ, das Schießpulver geladen hatte, explodierte die Ladung. Sie war eine der wenigen Überlebenden. Von der dunkleren Seite des Voodoo bis zu den Tiefen der inneren Lehren des Buddhismus lernte sie die Verderbtheit und die spirituelle Größe der Menschheit aus erster Hand kennen. Ein starker Intellekt und ein tiefes Gefühl für die Menschheit führte sie durch ein Labyrinth ihrer eigenen bemerkenswerten psychischen und künstlerischen Gaben. Sie begeisterte einige wenige vom Glück Begünstigte mit ihren außerordentlichen Begabungen als Konzertpianistin und als gewandte Gesellschafterin. Als Autorin beeindruckte sie die größten Denker vor 100 Jahren ebenso wie die heutigen. Ihre Abenteuer und die Auseinandersetzungen, die entstanden durch die Bigotterie der Hindu und der Christen und durch diejenigen, die sich der wissenschaftlichen Ansicht des 19. Jahrhunderts anschlossen, dass 90% aller Entdeckungen über die Welt und den Menschen bereits gemacht seien, ist vielleicht alles, was die Allgemeinheit weiß, aber bei dieser bemerkenswerten Frau, H.P. Blavatsky, gibt es sehr viel mehr als das, was man oberflächlich sieht. Was sie mitteilte, kam aus ihrem mitfühlenden Herzen, obwohl allzu wenige Menschen gewillt sind, ihr dort zu begegnen, wo es zählt, von Herz zu Herz. Man muss fühlen, wie sie es getan haben muss, um den Schmerzensschrei der ganzen Menschheit zu hören, die sich aus Unwissenheit die schlimmsten Abscheulichkeiten selbst zufügt und dann um Hilfe bittet. Zu wenig Menschen schauen nach innen und werden den alten Strom der Weisheit gewahr, den jeder von uns der Menschheit zuliebe entdecken muss. Inmitten der Ideen, die HPB aus der Weisheitsüberlieferung mitteilte, die sie so gut kannte, befindet sich eine glühende Idee, die universale Bruderschaft. Wie bei den großen Okkultisten vor ihr, so wird auch ein großer Teil ihres Lebens immer ein Geheimnis bleiben. Aus diesem Grunde werden die Berichte über Sankracharya, Hypatia, Apollonius von Tyana, Jakob Böhme, Paracelsus, Galiostro und eine Menge anderer den Feinden stets eine Gelegenheit zum Angriff bieten. Letzten Endes ist es jedoch nicht die Persönlichkeit, auf die es ankommt, sondern es sind die mitgeteilten Ideen. Wenn wir diese spirituellen Bahnbrecher und ihre Opfer verstehen wollen und wenn wir imstande sind, ihre Integrität überhaupt zu beurteilen, dann müssen wir die Anschauungen, für die sie lebten und starben, verstehen. HPB legte der Öffentlichkeit von Neuem das dar, was sie gelehrt worden war. Ein Wissen, das seit langem vorhanden war, aber ignoriert wurde. Sie war ein Bote derer, die die esoterische Tradition lebendig halten, fortgeschrittene Menschen, deren Name heute um kommerzieller und persönlicher Zwecke willen profaniert wurden. Eine derartige Bruderschaft von spirituell evolvierten Menschen hat es immer gegeben, deren Ziel es war, in allen Zeitaltern die Menschheit aus ihrem Elend emporzuheben. Es gibt wenige religiöse Überlieferungen, in denen sie nicht genannt wurden. Im Christentum sind es die Weisen, die um die Inkarnation eines Bruders oder eines großen Lehrers wissen. In China wurden sie Lohans und Brüder der Sonne genannt, an anderer Stelle nennt man sie Adepten, Mahatmas, Bodhisattvas oder ältere Brüder. Es sind Menschen ausgestattet mit edlen Zielen und spirituellen Qualitäten, mit ungewöhnlichen Fähigkeiten und Kräften, die latent in der gesamten Menschheit zu finden sind. Sie bilden im wahrsten Sinne eine philanthropische Organisation, Freunde der Menschheit. HPB wurde im Jahr 1873 zum dritten Mal nach Amerika gesandt, dieses Mal um das Werk zu beginnen, für das sie geschult worden war. Einige Monate nach dem Vorfall mit ihrem Knie gründete sie gemeinsam mit Henry S. Olcott, William Q. Judge und einer Handvoll anderer die Theosophische Gesellschaft. Auszüge aus der Eröffnungsrede, die am 17. November 1875 von Henry S. Olcott gehalten wurde, übermittelt die Atmosphäre des Ereignisses. Wenn der unvoreingenommene Historiker in der Zukunft einen Bericht über den Fortschritt der religiösen Ideen im gegenwärtigen Jahrhundert schreiben wird, dann wird die Gründung dieser theosophischen Gesellschaft deren erster Zusammenkunft mit der formellen Erklärung der Grundsätze wir jetzt beiwohnen, nicht unbeachtet übergangen werden. So viel ist gewiss, allein die Ankündigung der beabsichtigten Eröffnung einer solchen Bewegung erregte Aufmerksamkeit und verursachte sowohl in der weltlichen als auch in der religiösen Presse nicht wenige Diskussionen. In den Ohren einiger Führer der sich gegenüberstehenden Kräfte der Theologie und der Wissenschaft klang es wie der ferne Ton einer Trompete, welche die streitenden Armeen zum Kampf ruft. Die gegenwärtig kleine Zahl ihrer Mitglieder muss überhaupt nicht ins Gewicht fallen, wenn man den wahrscheinlichen Werdegang in Betracht zieht. Vor 1870 und etlichen Jahren konnte die Hütte eines galiläischen Fischers die gesamte christliche Kirchengemeinde fassen, und doch gehören jetzt 120 Millionen Menschen zu ihrer Gemeinschaft. Vor 12 Jahrhunderten saß der einzige Gläubige des Islam auf einem Kamel und gab sich seinen Träumen hin, und jetzt zählt diese Religion 250 Millionen Anhänger. Nein, bei der Frage, wie groß die Wirkung dieser Gesellschaft auf das religiöse Denken sein wird, kommt es nicht auf die Zahl an. Ich will weitergehen und sage, auf Wissenschaft und Philosophie des Zeitalters. Große Ereignisse entstehen manchmal aus weit bescheideneren Anfängen. Es ist auch keine Frage von Stiftungsfonds und Einkommen, noch von zahlreichen Mitgliedern. Die von Jesus zur Verkündigung der Lehre ausgesandten Jünger gingen barfuß, waren schlecht gekleidet und ohne Geldbeutel oder Geldscheine. Was veranlasst mich also zu fragen, was ich im tiefen Ernst und in voller Kenntnis der Wahrheit gesagt habe? Es ist die Tatsache, dass ich in meiner Seele fühle, dass hinter uns, hinter unserer kleinen Schar, hinter unserer schwachen, neu entstandenen Gesellschaft sich eine mächtige Kraft sammelt, der nichts widerstehen kann. Die Kraft der Wahrheit. Weil ich spüre, dass wir nur die Vorhut sind, die die Stellung hält, bis das Gros nachkommen kann, weil ich fühle, dass wir für eine heilige Sache eintreten und dass die Wahrheit jetzt wie immer mächtig ist und obsiegen wird. 2 Jahre später wurde das erste von HPBs Büchern, Die entschleierte Isis, veröffentlicht. Dieses Buch schlug ein wie ein Blitzstrahl. The Boston Evening Transcript schrieb, man muss zugeben, dass sie eine bemerkenswerte Frau ist, die mehr gelesen, mehr gesehen und mehr nachgedacht hat als die meisten klugen Männer. Ihr Buch enthält ein Übermaß an Zitaten aus einem Dutzend verschiedener Sprachen, nicht zu dem Zweck, in eitler Weise Gelehrsamkeit zur Schau zu stellen, sondern um ihre besonderen Ansichten zu begründen. Die Seiten sind mit Fußnoten versehen, die als Nachweis dienen und deren Autoritäten einige der größten Schriftsteller der Vergangenheit sind. Eine große Gruppe von Lesern wird dieses bemerkenswerte Werk mit großem Interesse aufnehmen. Im Vorwort zu Isis erinnert sich HPB, dass als sie im Osten herumreiste und die geheimen Stätten der verlassenen Heiligtümer sah, 2 immer wiederkehrende Fragen sie bedrückten. Wo, wer, was ist Gott? Wer sah jemals den unsterblichen Geist des Menschen, so dass er imstande gewesen wäre, sich des Menschen Unsterblichkeit zu vergewissern? Im eifrigsten Bestreben, diese verwirrenden Probleme zu lösen, traten wir mit gewissen Menschen in Berührung, die mit solch geheimnisvoller Macht und mit solch tiefem Wissen ausgerüstet waren, dass wir sie in Wahrheit als die Weisen des Osten bezeichnen könnten. Bereitwillig liehen wir ihrem Unterricht Gehör. Sie zeigten uns, dass das Dasein Gottes und die Unsterblichkeit des Menschengeistes wie ein Problem des Euklid bewiesen werden könne, wenn Wissenschaft und Religion sich die Hände reichen. Ein Jahr später reiste HPB mit Olcott nach Indien, später verlegten sie das internationale Hauptquartier von New York dorthin. In Indien richteten sie Schulen für das Sanskritstudium ein und gaben dem indischen Volk die Kenntnisse über seine eigenen religiösen Überlieferungen, Schriften und über seine Philosophie zurück. Im Jahre 1885 reiste HPB nach Europa und nach 2 Jahren ließ sie sich in England nieder, wo sie im Jahre 1888 die Geheimlehre veröffentlichte. Ein großartiges Werk, das die Schöpfungsgeschichten der ganzen Welt vom Kosmos und dem Menschen zusammenfügt. In diesen beiden Bänden erläutert sie die lange verborgenen Begriffe, die wie ein Schlüssel die Mysterien des Altertums aufschließen. Ohne dogmatisch zu sein, zeigt sie vielmehr den Weg für die Schüler, wie sie ihre eigenen Entdeckungen auf eine neue und lebendige Art machen können. Am Ende der Einleitung schreibt HPB: Dem Publikum im Allgemeinen und den Lesern der Geheimlehre möchte ich wiederholen, was ich von jeher betont habe und was ich jetzt in die Worte Montaignes kleide. Meine Herren, ich habe hier bloß aus gepflückten Blumen einen Strauß gemacht und nichts Eigenes hinzugefügt als den Faden, der sie verbindet. Reißt den Faden in Stücke und zerteilt ihn in Schnitzel, wenn ihr wollt. Den Strauß von Tatsachen werdet ihr niemals imstande sein zu beseitigen. Ihr könnt sie bloß unbeachtet lassen und nichts weiter. Nach Anfragen von Lesern der Geheimlehre schrieb sie den Schlüssel zur Theosophie und bevor sie starb, übersetzte sie Teile aus dem Buch der goldenen Regeln, das Herz und den Kern ihrer Botschaft, die Stimme der Stille. Die folgenden 2 Stanzen lassen die Ideen und die Ausdruckskraft nachempfinden. Lasse die feurige Sonne keine einzige Schmerzensträne wegtrocknen, bevor du selbst sie nicht vom Auge des Leidenden hinweggewischt hast. Doch lasse jede heiße Menschenträne auf dein Herz tropfen und dort verweilen. Wische sie erst weg, wenn der Schmerz, der sie gebar, beseitigt ist. Wie sieht es mit einigen Gedanken aus, die HPB äußerte, und wie passen diese in die heutige Welt? An erster Stelle steht vielleicht das Vorhandensein einer unerkennbaren göttlichen Quelle, aus welcher der Kosmos und seine gesamte Familie von Lebewesen ausströmen. Ob es ein Milchstraßensystem oder ein Stern, ob es ein Mensch oder ein Atom ist, alle kommen aus der einen universalen Quelle, die in Indien Tat-Es genannt wird. Denn Name und Form können sie nur verkleinern. Ein zweiter Begriff ist das Gesetz von den Zyklen, sehr einleuchtend für uns alle, Tag und Nacht und wieder Tag, die Zyklen der Jahreszeiten, die Ebbe und Flut der Gezeiten. Der nächste Gedanke ist dadurch bedeutsam, dass er den ersten beiden Bedeutung und Beweggrund gibt, dass alles im Universum auf einer obligatorischen Pilgerfahrt ist. Jede Einheit, sei es ein mathematischer Punkt oder der größte galaktische Sternhaufen, ist ein evolvierendes Wesen, das sich auf einem zwangsläufigen Pfad vorwärts entwickelt, um mit seiner göttlichen Quelle wieder eins zu werden, nachdem es von innen heraus seine verborgenen Fähigkeiten entfaltet hat, die durch seine selbst erzeugten Begrenzungen zurückgehalten werden. Die Prozesse, die dies alles in Bewegung halten, sind die treibenden Kräfte von Karma und Wiedergeburt oder das Gesetz der zyklischen Erneuerung. Alle Wesen sind der Ausdruck ihres eigenen Karmas. Aufgrund der natürlichen Ebbe und Flut sind alle Wesen der Ruhe und der Handlung, Geburt, Tod und Wiedergeburt unterworfen. Dies sind die pulsierenden Kräfte des Lebens, die alles auf ihrer Reise vorwärts treiben. Jeder von uns ist multidimensional und jeder dieser Aspekte muss zu seiner höchsten Stufe gebracht werden. Der Intellekt allein besteht zum Beispiel aus dem Verstand, der von Aspekten unserer niederen und unserer spirituellen Natur beeinflusst wird. Gerade diese Dualität gibt uns einerseits Hoffnung und verursacht uns andererseits Schmerz. Wenn der Verstand von unserer niederen zu unserer höheren Natur schwingt, erschafft er die starke Illusion der Dualität sowohl in uns selbst wie auch im Universum. Im einen Augenblick können wir die reinsten und selbstlosesten Absichten haben, und im nächsten Moment sind unsere wandernden, ungebändigten Gedanken auf unsere niederen Eigenschaften gerichtet. Wenn wir versuchen, diese Gedanken zu verstehen, die eine so große Reichweite haben, dann verstehen wir allmählich uns gegenseitig und den Kosmos, in dem wir leben und von dem wir ein Teil sind. Universale Bruderschaft bedeutet nicht, dem anderen alle Unannehmlichkeiten im Leben abzunehmen, sie ist vielmehr die grundlegende dynamische Kraft im Leben selbst, die Basis für die Manifestation des Universums. Warum wir einander fühlen, bevor wir einander richtig kennenlernen, warum die Bäume und andere Pflanzen auf dieser Erdkugel unser Leben so beeinflussen, warum es so ist, wie der Dichter sagte, du kannst keine Blume berühren, ohne einen Stern zu beunruhigen. Universale Bruderschaft ist die Grundlage der tiefgründigsten Wissenschaften. Wie sollen wir ohne diese Begriffe die Heiligkeit der Geburt verstehen und auch den großen Zweck und die Schönheit des Todes? Kurz, die Ideen, die von HPB aufgezählt wurden, sind das Warum und Weshalb des Lebens selbst. Von der täglichen Hausarbeit für die Familie bis zu den edelsten Leistungen für die Menschheit sind wir alle durch magische und wunderbare Mittel und Wege verbunden. Im Innersten unserer Herzen ist jedes Leben dem anderen gleich. Ein Ausdruck des einen, einbezogen auf einer einzigartigen inneren Reise der Entfaltung durch Äonen.